NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. November 1917. Das Hooker-Teleskop geht auf dem Mount Wilson in Betrieb.
In der gewaltigen, nachtdunklen Kuppel des neuen Spiegelteleskops auf dem Mount Wilson erklimmt George Ellery Hale die steilen Stufen zur Beobachtungsplattform. Er wird als erster durch das Rieseninstrument schauen. Ein atemberaubender Augenblick, dieses First Light. Auch für die Mannschaft unten.
First Light, der Moment, wenn ein Teleskop erstmals mit Sternenlicht getestet wird, hat eine fast mystische Bedeutung. Statt der Presse hat Hale daher einen befreundeten Dichter eingeladen. Er soll diesen außergewöhnlichen Moment festhalten.
Und der Poet vergleicht den riesigen Teleskoptubus mit einem Kanonenrohr zur Eroberung des Himmels. Eine makabre Metapher mitten im Ersten Weltkrieg. Präzise wie eine Schweizer Uhr richtet Hale dieses Wunderwerk aus 100 Tonnen Eisen, Stahl und Glas auf den Planeten Jupiter und schaut durchs Okular.
Was er sah, war der reinste Horror. Statt eines einzigen scharfen Abbilds vom Planeten Jupiter nur überlappende Bildfacetten. Schlimmeres ließ sich kaum vorstellen.
Nervlich am Ende steigt der 49-Jährige die Stufen herunter. Aufgerieben von seinen wissenschaftspolitischen Projekten in Washington und seinem einzigartigen Observatorium auf dem Mount Wilson. Gerade noch rechtzeitig hatte er, der Direktor, es hierher nach Kalifornien geschafft, zum First Light.
Und jetzt das? 10 Jahre Arbeit umsonst? Oder hatte sich der Spiegel nur erwärmt und verzogen, weil die Kuppel tagsüber offen stand? Also warten. Und nach Mitternacht, heute vor 100 Jahren, ein neuer Versuch. Ronald Florence, amerikanischer Astronomieautor.
George Hale did not sleep a wink. An Schlaf war nicht zu denken. Also war Hale schon vor dem verabredeten Zeitpunkt wieder in der Kuppel. Jupiter war inzwischen untergegangen. Deshalb nahm das 14 Meter Teleskoprohr einen Stern ins Visier. Hale schaute hindurch.
Und sein Gesicht strahlt. Ein perfekter Lichtpunkt. Schärfer und schöner, als er je einen Stern gesehen hat. Hooker-Teleskop würde sein Riesenbaby getauft werden, nach dem Sponsor für den Spiegel. Doch das Hooker, das war eigentlich George Ellery Hale, ein Wiederholungstäter, der Astronomiegeschichte schreibt. Professor Dieter B. Herrmann, Wissenschaftshistoriker in Berlin.
Also Hale war natürlich ein erstmal begnadeter Forscher, aber vor allen Dingen auch ein hervorragender Organisator. Das spielt eine immer größere Rolle in der Wissenschaft. Da müssen Sie mit den Politikern reden können oder mit den Leuten, die ihm Geld haben. Und das verstand also der Hale ausgezeichnet. Also er verstand auch bei den Leuten die Begeisterung zu wecken, ihr Geld in solche Projekte zu stecken.
So wie nur jemand begeistern kann, der selbst für die Wissenschaft brennt.
1868 in Chicago in ein reiches Elternhaus geboren, interessiert sich der junge George schon früh für die Astronomie. Dem 23-Jährigen baut der Vater ein Privatobservatorium. Der ist da schon anerkannt, besonders in Europa, damals noch Nummer 1 in der Astronomie. Auf den Platz aber will Hale die USA führen, in einem wahren Parforce-Ritt.
Vor allem mit der Überzeugung, Technikfortschritt bedeutet Fortschritt der Wissenschaft.
Wenn man die gesamte Geschichte der Teleskope sich einmal anschaut, dann stellt man fest, dass mit einem neuen technischen Schritt nach vorn auch ein neuer großer Schritt in der Erkenntnis gelungen ist.
Jahrtausende lang hatten die Astronomen nur Peilinstrumente für das unbewaffnete Auge, bis ihnen Anfang des 17. Jahrhunderts eine Technikerfindung zu Hilfe kam.
Die Entwicklungsexplosion ist eindeutig mit der Erfindung des Fernrohrs verbunden. Und insofern ist die erste Benutzung des Fernrohrs, die ja mit dem Namen Galilei sehr eng verbunden ist, eine wirklich große Revolution in der Wissenschaft gewesen. So etwa 1608, 1609.
Und wenig später die nächste Erfindung, das Spiegelteleskop, die Konkurrenz zum Fernrohr.
Beim Fernrohr ist es ja so, dass durch Lichtbrechung an einer Linse die Abbildung zustande kommt. Und dieses abgebildete Objekt betrachtet man dann sozusagen mit einer Lupe.
Nur Linsen können wie Brillengläser bloß am Rand gehalten werden. Sehr große Linsen verziehen sich deshalb unter ihrem eigenen Gewicht. Und das begrenzt ihre Größe.
Mit seinem ersten Coup geht George Hale an diese Grenze. Er überredet den skrupellosen Straßenbahnmagnaten Charles Yerkes zur Finanzierung eines Fernrohrs mit einer 40-Zoll-Linse, also mit 1 Meter Durchmesser.
Somehow George Hale. Irgendwie traf Hale den richtigen Nerv bei Yerkes. Hale erzählte ihm nichts von wundervollen wissenschaftlichen Entdeckungen. Stattdessen betonte er, dies Teleskop mit Yerkes Namen würde größer als das Lick-Teleskop.
Das bis dato größte. Und Yerkes beißt an. Als Hale aber gleich ein komplettes Observatorium plant, weit außerhalb Chicagos, wo man zwar die Sterne besser sieht, aber niemand Yerkes Namen über dem Eingang, droht der Tycoon mit Ausstieg, bis die Presse den kriminellen Kapitalisten als Wohltäter der Wissenschaft feiert.
Doch 1897 beim First Light, dieses größten Linsenfernrohrs der Welt, ist Hale technisch längst weiter. Ein 60-Zoll-Spiegelteleskop auf dem kalifornischen Mount Wilson. Weil das Gewicht der Spiegel über die gesamte Rückseite getragen wird, kann man sie größer als Fernrohr bauen.
Diesen 1,50 Meter Parabolspiegel finanziert Hales Vater, samt akribischer Schleif- und Polierarbeit. Den weitaus größeren Rest für Halterung und Kuppel holt sich Hale in nervenzermürbender Lobbyarbeit bei der Carnegie-Stiftung und feiert am 13. Dezember 1908 First Light oben auf dem Mount Wilson, während gleichzeitig unten in Pasadena der Spiegelrohling für das 100 Zoll Hooker ankommt.
Schon 4 Jahre zuvor hatte er ihn bestellt, obwohl da niemand wusste, funktioniert das 60 Zoll überhaupt? Aber er hatte diese Chance nützen müssen, Risiko hin oder her, denn
in the same way he'd found the Boodler. So wie er in Chicago den Schmiergeldkönig für das Yerkes Observatorium gefunden hatte, kaperte er nun in Los Angeles den Stahlmagnaten Hooker.
Und auch John D. Hooker will seinen Namen nur durchs weltgrößte Teleskop verewigt sehen.
Gehen Sie auf 100 Zoll und ich zahle.
Doch nun sehen die Experten in Pasadena entsetzt eine 2,5 Meter Torte aus 3 Schichten Glas und lauter Luftbläschen dazwischen. Ihr Urteil? Unbrauchbar. Eine Katastrophe.
Nur einer behält die Nerven. Hale. Obwohl Hooker mit Rückzug droht und weitere Gießversuche für einen besseren Rohling misslingen. Wieder voll auf Risiko lässt er die Schichttorte zum Parabolspiegel schleifen. Mit Erfolg. Bei all dem treibt den Rastlosen besonders eine Frage an. Wie groß ist unser Kosmos?
Mit dem richtigen Riecher für Top-Leute heuert Hale den jungen Harlow Shapley an. Und Shapleys präzise Beobachtungen mit dem 60 Zoll zeichnen seit 1917 ein neues Bild vom Kosmos.
Zum einen ist die Spiralstruktur der Milchstraße viel größer als gedacht. Und zum anderen sitzt unsere Sonne beileibe nicht im Zentrum unserer Galaxie, sondern irgendwo am Rand. Und dann provoziert Shapley die große Debatte um die sogenannten Nebelflecken.
Man hatte ja zu dieser Zeit noch dieses Weltbild, das eventuell unser Milchstraßensystem das gesamte Universum darstellt. Und da kommen eben mal ein paar Nebel mit da drin vor, vielleicht sind es Gasnebel oder irgend so etwas.
Oder waren diese Nebel etwa eigene, weit entfernte Galaxien?
Auftritt Edwin Hubble, Hales nächste Neuerwerbung. Wie Hale selbst war Hubble mehr Astrophysiker als Astronom. 1919, nach Kriegsende, wartet das Hooker sozusagen auf ihn. Systematisch fotografiert und katalogisiert der 30-Jährige nun die Nebelflecken. Eine echte Schinderei. Ewig lange Belichtungszeiten bei den extrem lichtschwachen Gebilden strapazieren die Blase, lassen die Muskeln verkrampfen und in bitterkalten Nächten die Wimpern am Okular festfrieren. Aber es lohnt sich.
1923 entscheidet Hubble mit dem 100 Zoll die große Nebelkontroverse. Unsere Milchstraße ist eine Galaxie von vielen. Denn das Hooker zeigt,
dass es außerhalb unseres Milchstraßensystems weitere Sternsysteme gibt. Und das war nur deshalb möglich, weil Hubble anhand der in Einzelsterne aufgelösten Randpartien des Andromedanebels die Entfernung dieses Objektes bestimmen konnte. Und da zeigte sich eben, dass der Andromedanebel weit außerhalb unseres eigenen Milchstraßensystems stand.
Eine eigene Galaxie also, Millionen Lichtjahre entfernt in einem nunmehr noch gewaltigeren Kosmos.
Und der zweite Streich, der folgte sogleich, ein paar Jahre später.
Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929.
Da hat er nämlich die Spektren dieser fernen Objekte untersucht. Spektren heißt, er hat das Licht des gesamten Objektes durch ein Prisma zerlegt, dann erscheinen also dunkle Linien in diesen Spektren.
Sie sind quasi der chemische Fingerabdruck eines Sterns.
Und dabei macht er eine völlig überraschende Entdeckung. Nämlich, dass diese Linien gegenüber einem irdischen Laborspektrum allesamt zum roten Ende hin verschoben sind. Und zwar umso stärker verschoben sind, je weiter das Objekt von uns entfernt ist.
Man kennt es vom Hören. Ein näher kommender Rennwagen klingt erst höher, dann beim Entfernen tiefer.
So lautete die Interpretation dieser Entdeckung von Hubble: Alle Galaxien entfernen sich von uns. Oder anders gesagt, das Weltall expandiert. Das Weltall fliegt auseinander.
Das aber heißt im Umkehrschluss:
Dann muss es ja früher viel kleiner gewesen sein. Dann muss es ja früher möglicherweise im Extremfall ein einziger Punkt gewesen sein. Und das war die Geburt der Urknalltheorie.
Hales Maxime hatte die Astronomen zum Anfang des Kosmos geführt.
Der Hooker-Spiegel ist das Symbol für diesen Zusammenhang zwischen der Beobachtungstechnik und dem Erkenntnisfortschritt, den man daraus gewinnen kann.
Kein Wunder, dass Hale, obwohl nervenkrank vom Erfolgsdruck, geradezu zwanghaft den nächsten Schritt plant. 1928 gewinnt er die Rockefeller Stiftung für ein Teleskop doppelt so groß wie das Hooker. Doch erst 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg und 11 Jahre nach Hales Tod, sieht der 5-Meter-Spiegel des Hale-Teleskops auf dem Mount Palomar First Light. Bleibt dann aber für Jahrzehnte unübertroffen.
Dank US-Stiftungen und Sponsoren beherrschen Hales Teleskope fast 100 Jahre den Himmel. Die üble Knochenarbeit direkt am Teleskop verschwindet in dieser Zeit. Der Astronomiehistoriker Professor Dieter B. Hermann:
Das gehört alles der Vergangenheit an. Es ist ja heute so, dass man durch diese Teleskope nicht mehr durchschaut. Und der normale Astronom eigentlich ist der, der beispielsweise in München in Garching sitzt.
In der Zentrale der ESO, der Europäischen Südsternwarte.
Sich die Messergebnisse seiner Messungen aus Chile vom Very Large Teleskop rüberspielen lässt und dann guckt, was dabei rausgekommen ist.
Dabei untersuchen die Himmelsforscher von heute sämtliche Strahlung aus dem All und entdecken mit ihren Teleskopen immer geheimnisvollere Welten. Pulsare, Quasare, schwarze Löcher, dunkle Materie, dunkle Energie und das Echo des Urknalls.
Und sie bauen weiter noch größere Lichtteleskope. Fast zwergenhaft wirkt Hales letztes Baby gegen zukünftige Riesen wie den 49-Meter-Spiegel der ESO. Der soll Europa wieder zur Weltspitze führen, mit einem ganzen Bündel technischer Tricks. Von denen sogar das Hooker profitiert.
Der Hooker-Spiegel ist ja heute noch in Funktion.
100 Jahre nach Inbetriebnahme.
Allerdings nicht in der Originalversion, sondern man hat ihn technisch aufgerüstet und hat ihn mit einer adaptiven Optik versehen, die die Störungen, die die irdische Atmosphäre hervorruft, beseitigen kann.
George Ellery Hale, Pionier der Teleskoptechnik, kann sich bestätigt fühlen.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an den Betriebsbeginn des Hooker-Teleskops heute vor 100 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.